Beim letzten Mal haben wir Esra Kapitel 7 behandelt. Also den zweiten Teil sozusagen, dort wo es um den Brief geht, den Esra mitbekommt. Und haben gemerkt, dass der Brief tatsächlich beinhaltet, was der Heilige Geist für uns tun soll. Wenn ich beim letzten Mal noch, sage ich mal, 5 Minuten mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich die Verse, die wir jetzt haben, auch einfach nur vorgelesen. Es kommen lauter Namen und hätte gesagt, das lohnt sich bestimmt mal da die Namen nachzugucken. Es hat mich nicht losgelassen. Wir machen es heute. Mein Namen. Ja, es ist ja auch irgendwie komisch. Warum nennt der da einmal irgendwie diese Namen? Hat verschiedene Gründe. Ich habe es auch schon mehrfach gesagt. Also zum einen ist das nicht wahnsinnig genial, wenn mein Name in der Bibel steht. Und zwar als positives Beispiel. Also König Zedekia von Jerusalem, also von Juda, der hat bestimmt nicht gern, dass sein Name dort steht. König Jerobeam, egal welcher von beiden, hat es auch nicht gern gehabt. Aber das hier sind die Leute, die zurückkommen und deren Namen stehen da. Und weil das Buch Esra ja eben davon spricht, was der Heilige Geist für uns tut, wie er uns wieder zurückbringt in das, was Gott hat, darum ist es mir ganz wichtig, dass man sich das auch immer mal wieder anguckt. Übrigens, ich könnte hier noch mehr bohren. Ich könnte zum Beispiel auf die Zahlen eingehen, die noch dabei stehen. Auch die würden etwas verraten. Und zwar gar nicht unbedingt von dem, was die Zahl selber bedeutet, sondern was die Worte uns zeigen, aus denen, also die Worte, aus denen die Zahlen drin sind. Also 1000 zum Beispiel im Hebräischen hat was mit dem Wort Aleph zu tun. Aleph, das ist der Ochsenkopf oder der Stierkopf. Was hat das nun wieder damit zu tun? Tausendschaft mit dem Stier zu tun hat, kann man dann auch ganz viel zusammen. Aber das ist jetzt tatsächlich was anderes. Ich wollte bloß damit einmal sagen, man kann noch wesentlich tiefer bohren. Also wir machen Tiefenbohrung heute, aber an der Oberfläche. Und darum kommen wir heute nicht ganz so weit. Also noch ganz kurz, ich habe dazu dieses Buch genommen, biblische Namen, kurz erklärt, von Abraham Meister. Kann man antiquarisch noch sich kaufen. Lohnt sich ganz gut. Es sind die Namen nicht immer so drin, wie wir sie in der Lutherbibel haben. Aber das macht nichts. Manchmal muss man halt ein bisschen herumgucken. Da kann man viel drin finden. Und manche Namen habe ich tatsächlich auch einfach mit meinen Hebräischkenntnissen übersetzt. Das ist ja auch manchmal ganz praktisch. Noch ganz kurz, das hat durchaus auch eine biblische Grundlage, dass wir das machen. Also, dass ich jetzt die Namen nehme und davon eine Botschaft erzähle. Ganz besonderes Beispiel ist Daniel. In Daniel Kapitel 6, wo er die Schrift an der Wand deutet für den König Belsazar. Das sind die Worte Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das kann man erstmal übersetzen mit Mine, Mine, Schekel, also Tekel ist der Schekel. Und Uparsin, ja, Paris können die Perser bedeuten, kann auch Teilen bedeuten. Und Daniel nimmt das, okay, Mene, Mene, das ist die Mine, aber auch das zum Wiegen. Du bist gewogen worden, immer wieder gewogen worden. Und Tekel, zu leicht befunden worden, und das Parsin heißt, dein Reich wird unter die Meder und Perser aufgeteilt. Da nimmt Daniel einfach ein paar Worte und gibt dadurch die Botschaft weiter, die Gott gegeben hat. Also legen wir los. Kapitel 8, Vers 1. Und dies sind die Häupter der Sippen mit ihren Geschlechtern, die mit mir heraufzogen von Babel zur Zeit, als der König Artaschaster herrschte oder regierte. Esra beschreibt das hier selber. auch schon mal nochmal interessant, dass er selber beschreibt, aber das ist erst ein Bild für den Heiligen Geist und der Heilige Geist hat die ganze Bibel geschrieben. Von dem her passt das auch. Und er nimmt eben jetzt diese Leute, die mit ihm mitkommen. Es sind nicht die Leute, die damals mit Serubabel und mit Jeschua mitgegangen sind. Die Leute sind natürlich schon mal sehr ehrenvoll, weil sie den Tempel aufgebaut haben. Aber es ist Gott genauso wichtig, dass er sagt, du bist vielleicht nicht beim ersten Mal dabei gewesen, aber komm jetzt bei der zweiten Runde mit dazu. Komm jetzt mit dazu und du wirst extra erwähnt. Also wir haben jetzt gleich, dass nicht alle Männer erwähnt werden, aber sie gehören in diese Gruppe hinein. An dem Punkt ist vielleicht sogar tatsächlich noch mal ganz gut geistlicher Leiter sein und dann erwähnt werden damit. Geistlicher Leiter bedeutet nicht unbedingt einfach nur, ich muss Pastor sein, ich muss in der Gemeindeleitung sein. Ein geistlicher Leiter bedeutet, ich nehme die Stelle, die mir Gott gegeben hat, an und bringe Leuten bei, wie man im christlichen Glauben lebt. Also das ist zum Beispiel das, was Paulus den Frauen aufgibt. Dass er sagt, ich möchte nicht, dass eine Frau lehrt, dass sie über den Mann Herr sei, aber Frauen haben die Aufgabe, sich um andere Frauen zu kümmern, um die jüngeren Frauen. Also gar nicht unbedingt, dass ich nur das, was bei mir im Kopf ist, annehme als die Aufgabe, sondern sage, nee, ich nehme jetzt das, was Gott mir vor die Füße legt. Und suche erstmal gar nichts Höheres. Solange ich nicht, vor allem nicht weiß, ob es in der Bibel drin ist für mich. Und jetzt zählt Esra die Leute auf. Von den Söhnen Pinchas, Gershom. Pinchas ist der Enkel Aarons. Er ist der Sohn Eleasars. Aaron der erste Hohepriester, Eleasar der zweite Hohepriester, Pinchas ist der dritte Hohepriester. Pinchas heißt so viel wie Erzmund. Was soll das jetzt heißen? Wir haben in der Kirchengeschichte einen berühmten Kirchenvater. Manche mögen den Begriff Kirchenvater nicht, ich nehme ihn trotzdem, weil das der historische Begriff ist. Johannes Chrysostomos. Johannes Chrysostomos heißt so, Chrysos ist das Gold und Stomos ist der Mund. Man hat ihn den Goldmund genannt, weil er so fantastisch predigen konnte. Pinchas ist als Hoherpriester ein Bild für Jesus selber. Und als Jesus gepredigt hat im Tempel, wir haben das sogar in Johannes, oh, jetzt bin ich erst überfragt, es müsste Johannes 8 sein. Aber das habe ich jetzt selber leider nicht nachgeguckt. 5 oder 8, das ist das am ehesten logische. Die obersten Priester schicken Leute hin zu Jesus, dass sie ihn gefangen nehmen. Und die Soldaten kommen mit leeren Händen wieder und sagen, nie hat jemand so geredet wie er. Und auch wir sind eingefangen von Jesu Worten. Also es ist toll zu sehen, was Jesus getan hat und das ist immer wieder auch wichtig. Und andererseits ist manchmal so toll darauf zu gucken, was Jesus eigentlich sagt. Weil Jesus selber sagt, die Worte, die ich euch gebe, sind Leben und Geist. Der Geist, der in Jesu Worten drinsteckt, der ist reeller als all das, was wir in dieser Welt sehen können. Sein Sohn Gershom, das ist nicht der Gershom, der Sohn des Mose, sondern hier halt der Sohn des Pinchas oder der Nachkomme des Pinchas. Gershom heißt dort ein Fremder. Seine Eltern haben ihn so genannt, weil sie gesagt haben, wir sind hier in Babylon. Wir sind sogar Nachkommen der Familie des Mose, auch wenn wir halt von Aaron sind, aber ansonsten passt ja noch. Wir sind hier Fremde. Und wir nennen unseren Sohn, genauso wie Mose seinen Sohn genannt hat, weil wir wissen, hier ist nicht unser Zuhause. Vielleicht sind sie dann sogar gestorben, haben es nicht mitbekommen, dass ihr Sohn mitgegangen ist. Aber sie haben gesagt, du unser Sohn, du bist hier in der Fremde. Und das ist das, was wir ja auch als Christen immer wieder erleben. Also was Jesus selber erlebt hat. Also, obwohl es heißt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er war doch irgendwie ein Fremder. Und dann das, was der Psalm sagt, ich bin ein Gast auf Erden. Oder ein Fremder auf Erden. Da ist tatsächlich das hebräische Wort Gera auch wieder drin, der Fremde. Dort in der Welt bin ich ein Fremder. Gott schenkt mir hier in dieser Welt alles Mögliche, aber mein endgültiges Ziel ist nicht hier, sondern in der Verheißung, die mir Gott schenkt. Und es ist ultimativ der Himmel. Dann das nächste Paar von den Söhnen Itamar, Daniel. Itamar, das ist der zweite Sohn Aarons, der überlebt hat. Also es gab noch Nadab und Abihu, aber die haben nicht überlebt, haben auch keine Kinder gehabt. Itamar heißt Land der Palmen. Und an dem Punkt, Palmen, was sind die Palmen? Palmen, die gehen tief hinunter, tief verwurzelt, tief hinein in die Erde. Da geht es darum, dass Gott sein Wort in uns tief hineingegeben hat, dass wir tief verwurzelt sein sollen in seinem Wort. Dann kann uns nämlich nichts passieren. Ganz gleich, wie die Umstände um uns herum sind, wir bleiben stehen. Palmen haben so tiefe Wurzeln, wie sie hoch sind, aber es reicht bis zum Wasser runter. Und dann können die Stürme kommen, das macht der Palme nichts aus. Da kann eine Dürre kommen, das macht der Palme nichts aus. So sollen wir sein. Jesus ist für uns das Land der Palmen. Und das gibt er uns durch sein Wort. Und sein Sohn Daniel, Daniel heißt, Gott schafft mir Recht. Auch dort, wo mir von der Welt Unrecht passiert, wo mir der Teufel alles Mögliche stehlen will, da sagt Gott, ich schaffe dir Recht. Das macht er, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Dazu dürft ihr mal Lukas 18 lesen, die ersten Verse. Und zwar nicht nur die ersten 8 Verse, sondern gern noch den Teil danach. Das gehört irgendwie doch noch zu sehen, was Jesus davor gesagt hat. Dann von den Söhnen David, Hattusch, der Sohn Schechanjas. David heißt Liebling, weil David selber eben der Liebling war, der den Gott erwählt hat, obwohl er von seinen Brüdern verworfen war. Und das ist Jesus für uns auch. Von der Welt verworfen, aber für uns der Liebling. Chattusch ist der Versammelte, weil uns Jesus zu sich versammelt. Und wo versammelt er uns? Chattusch ist der Sohn des Schechanja und Schechanja heißt, der Herr hat Wohnung genommen. In uns wohnt Gott. Und zwar in jedem Einzelnen und in uns als Gemeinde. Und zwar Gemeinde vor Ort und Gemeinde weltweit durch Raum und Zeit. Jesus sagt selber, wer mein Gesetz hält oder meine Gebote hält, zu dem wird, den wird mein Vater lieben und ich und mein Vater werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wie nimmt er Wohnung bei uns? Durch den Heiligen Geist. Und so versammelt uns Gott. Hier sind hier als erstes eben Pinchas und Itamar genannt, als die beiden Vertreter der Priester. Warum nicht Eleasa, kann ich nicht genau sagen. Aber Gott hat sich was dabei gedacht, dass Eleasa es anders gesagt hat, dass Esra es hier anders überliefert hat. Ich könnte mir denken, dass Eleasa, weil Eleasa und Esra nämlich die gleiche Wortwurzel am Ende haben, nämlich die Hilfe, dass Gott gesagt hat, dann nehmen wir noch den Pinchas mit dazu, das ist nämlich nicht verkehrt. Also Pinchas und Itamar, die beiden großen Priesterfamilien. Und David kommt auch mit dazu. Dann eben wieder hier die Priester, Jesu Priestertum und also auch das Geistliche und der Sohn Davids, der hier halt dann eben auch für Jesus widersteht, der uns versammelt. Von den Söhnen Parosch, hier sind wir in Vers 3. Also ihr merkt schon, es geht etwas schleppender voran, aber ich hoffe doch sehr, dass es euch aufbaut. Einfach mal zu sehen, was in den Namen alles drin steckt und wo wir weiter gespannt sein dürfen, was Gott uns da noch gibt. Also von den Söhnen Parosch, Secharja und mit ihm verzeichnet 150 Männer. Parosch. Das ist der Floh. Oder der Springer. Was soll das denn jetzt? David sagt zu Saul in der Wüste, in 1. Samuel 24, wem jagst du nach, einem einzelnen Floh? David sagt, ich bin doch überhaupt nicht wichtig dafür. Warum jagst du mir nach? Ich bin ein Floh. Und natürlich, einen Floh zu kriegen, ist nicht ganz verkehrt, weil es einen juckt, wenn er einen beißt. Aber es ist ziemlich schwierig, ihn zu kriegen. Und so ist es manchmal schwierig, wenn wir daran gucken wollen, wie kriegen wir den Gott, der springt hin und her? So scheint es uns zumindest, weil irgendwie plötzlich sagt sein Wort dies, dann sagt sein Wort das. Was soll das denn? Das ist aber richtig gutes Bibelstudium. Eine Stelle haben und dann von dieser Stelle zu einer anderen Stelle springen und dann zu gucken, aha, was passt denn jetzt dazu? Das ist ein bisschen das, was ich bei den Bibelabenden mache, dass ich von einer Stelle plötzlich zu einer anderen Stelle springe, um die zu erklären. Das ist wunderbare Bibelauslegung, herumspringen. Wenn auch nicht unbedingt immer so einfach. Manchmal hat man eben das Gefühl, du läufst mir da weg, Gott. Aber dann ansonsten merkt man, nee, er meint es ernst, er macht es ernst und er macht es auch gut. Und von den Söhnen eben kommt Sacharja. Sacharja, das habe ich schon häufiger gehabt in der Chronik. Gerade in zweiter Chronik, wir haben es oft bei den Königen gehabt, die einen Sacharja in der Familie hatten oder einen, der mit ihnen zu tun hatte. Es sind die Könige, die sich irgendwie wieder auf Gott besonnen haben. Sacharja bedeutet nämlich entweder der Herr gedenkt oder gedenke des Herrn. Und gedenken bedeutet im Biblischen nicht einfach bloß ich denke mal dran, sondern gedenken bedeutet ich handle auch entsprechend. Gott gedachte Noahs und seiner Familie. Und was hat er dann gemacht? Dann hat es eingesetzt, dass die Arche auf dem Berg Ararat gelandet ist, dass sie sich dort festgesetzt hat, dass Noah irgendwann das Dach wegmachen konnte und dass die alle wieder aus der Arche raus konnten. Das gehört zum Gedenken dazu. Oder in Psalm 111 heißt es, er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Das ist der Vers, den wir am Gründonnerstag als Tagesvers haben, weil es ein Vers ist aus den Passapsalmen und dann ganz besonders hinweist auf das Passahlamm natürlich und dann auf unser ultimatives Passahlamm, Jesus selber, haben wir im Abendmahl. Und Gedenken bedeutet eben daran denken, was Jesus für uns getan hat und entsprechend handeln. Wenn ich mir bewusst bin, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, dann kann ich in dieser Welt wesentlich besser durch das Leben laufen. Und wer bringt mir das Gedächtnis? Das macht der Heilige Geist. Das habe ich beim letzten Mal kurz angerissen. Das bitte einmal nachhören dafür Vers 4. Von den Söhnen Pachat Moab, Eljoenai, der Sohn Zecharias und mit ihm 200 Männer. Also, Pachat Moab heißt übersetzt erstmal Statthalter von Moab. Okay, der Name scheint jetzt irgendwie überhaupt nichts zu bringen. Aber gucken wir mal auf Moab. Moab kommt her von Lot, den seine Tochter überredet hat oder den seine Tochter besoffen gemacht hat und dann mit ihm geschlafen hat, damit sie einen Sohn kriegt. Und davon kommen die Moabiter, von der anderen Tochter kommen die Ammoniter und von den Moabitern aber kommt dann wer? Ruth, davon David und davon letztlich Jesus. Moab ist das Land, in das Elimelech flieht mit seiner Familie. Moab ist das Land, in dem sie eigentlich auch nicht sein sollten. Aber Gott hat uns in diese Welt gesetzt und sagt uns, ihr seid jetzt hier meine Statthalter. Ihr setzt hier die Herrschaft Gottes um. In diesem Land, das eigentlich erstmal nichts mit Gott zu tun hat, in dem so viel Gottlosigkeit herrscht. Das bringt ihr wieder in Ordnung. Da seid ihr die Statthalter, das macht ihr dort. Und wer kommt von dort? Eljoenai. Meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Ich mag das, wie wir manchmal wieder uns so im Kirchenjahr finden. Wir haben ja die verschiedenen Gottesdienste, Sonntage in der Passionszeit. Die haben alle einen lateinischen Namen, weil es auf einen Psalm zurückführt. Also außer Palmsonntag, das halt von den Palmen. Aber ansonsten, der vergangene Sonntag trägt den Titel Oculi. Kommt nämlich aus Psalm 25, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und das ist das hier, Eljoenai, meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Auf den Herrn gerichtet. Warum? Weil ich da sehe, was sich nicht verändert. Wenn ein Erdbeben ist, dann wird empfohlen, dass man, wenn man raus kann, dass man rausgeht und in den Himmel guckt. Also gerade bei Nacht. Weil dann alles wackelt, aber man guckt in den Himmel und man sieht die Sterne, die sich nicht bewegen. Schönes Lied, Stern, auf den ich schaue. Das ist das. Ich gucke auf Jesus, weil er der Unveränderbare ist. Der, der sich nicht verändert, ganz gleich wie um mich herum der Sturm tobt. Ja, ich spiele auch auf Petrus auf dem See an. Und ich blicke auf Jesus, weil mir dadurch immer wieder klar wird, ich habe in ihm alles, was ich brauche. Und was ist mit der Schlange in der Wüste gewesen? Die Israeliten sollten drauf sehen. Es hat von außen ja keinen Sinn ergeben. Aber sie haben drauf geguckt und sind gerettet gewesen von der verderblichen Krankheit, die Schlangen gebracht haben. Dann, von den Söhnen Sattu, Schechanja, der Sohn Jachaziels und mit ihm 300 Männer. Also Sattu. Genossenschaft. Also so wird es hier übersetzt in dem Buch. Man merkt, altes Deutsch hat nichts mit dem Genossen zu tun. Wir haben allerdings den Begriff Genosse auch ziemlich ausgelagert. Also da haben wir tatsächlich gesagt, ah nee, das hat was mit Sozialismus zu tun, das nehmen wir lieber nicht. Genossen sind einfach erstmal diejenigen, die das gleiche Ziel haben, die die gleiche Einstellung haben. Also kann jetzt tatsächlich auch sagen, in der CDU sind Genossen. Aber sind halt die Parteigenossen der CDU, nicht die Parteigenossen in der SPD oder in der PDS, beziehungsweise Linke meine ich. Aber es ist auch Genossen. Genossen sind diejenigen, die gleiche Einstellung, gleiches Ziel haben. Und das sind wir in Jesus. Wir haben das gleiche Ziel. Wir können so unterschiedlich sein wie Matthäus und Simon der Zelot. Wir können so unterschiedlich sein wie, und ich hatte noch ein anderes Beispiel, das fällt mir gerade nicht ein, nämlich Petrus als Fischer und dann, nee, Matthäus hatte ich schon, es fällt mir gerade nicht mehr ein, wen ich noch als Beispiel hatte, aber der Zöllner und der Zelot sind auf alle Fälle politisch so weit auseinander, aber in Jesus diese Genossenschaft da. Diese Gemeinschaft, die nur der Heilige Geist schaffen kann. Diese Gemeinschaft, die am Tisch des Herrn entsteht. Wo ich sagen kann, eigentlich müssten wir uns politisch die Köpfe einschlagen. Aber das Wichtige ist erstmal, dass wir das Evangelium verkünden. Und den Rest klärt Jesus dann noch. Und dann werden wir am Ende beide sagen, oh, du hast ja recht gehabt. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden am Ende nicht sagen, zuerst, siehst du, ich habe recht gehabt, sondern dass wir sagen werden, Wahnsinn, du hast recht gehabt mit dem. Das ist die Genossenschaft in Jesus. Wie haben wir sie? Schechanja, den Namen hatten wir schon mal, der Herr hat Wohnung genommen. Dadurch, dass Gott in uns Wohnung nimmt, und er ist der Sohn des Jachaziel, hat auch zu tun mit Eljoenai, bloß ist es die andere Richtung. Jachaziel heißt, Gott schaut. Gott blickt auf uns, nicht wie der Polizist mit der Keule, sondern er blickt auf uns als liebender Vater. Oder wie zum Beispiel eine Mutter, die ihre Augen nicht vom Kind lassen kann. Relativ neugeborenes Kind und die Mutter ist einfach nur vernarrt in das Kind. Oder halt der Vater auch in das Kind, wobei oft ist der Vater vielleicht eher noch in die Mutter vernarrt, aber auf alle Fälle, Der ist mir so lieb, ich schaue den stundenlang an. Das heißt aber auch, Gott entgeht nichts. Also jetzt nicht nur von dem, was ich Böses tue, das ist dann immer unpraktisch. Es bedeutet auch, Gott entgeht nichts, was mir passiert. Also ich muss nie sagen, ey Gott, hast du nicht aufgepasst? Und Gott sagt, doch, ich habe aufgepasst. Und zum einen kann man sagen, du hast bloß nicht aufgepasst und deswegen ist es dir passiert. Oder Gott sagt auch, das habe ich jetzt zugelassen, damit du lernst, dich wieder auf meine Hilfe zu verlassen. Das macht jetzt einen Riesenfass auf, das will ich gar nicht weitermachen. Aber Gott schaut und es entgeht ihm nichts. Wir sind ihm nicht verborgen, wir sind ihm nicht egal. Vers 6. Ja, wir kommen in großen Schritten voran. Immerhin, wir sind noch nicht ganz bei einer halben Stunde heute und wir haben schon so viel Verse. Von den Söhnen Adin, Ebed, der Sohn Jonathans und mit ihm 50 Männer. Adin, weiblich oder wollüstig. Was soll das denn jetzt wieder bedeuten? Gott ist doch nicht weiblich. Gott ist auch nicht männlich übrigens. Auch wenn das Wort Sachar männlich bedeutet. Also Sacharia könnte man eigentlich auch übersetzen mit Gott ist männlich. Könnte man dann aber eher mit dem in Verbindung bringen, dass Gott sich nicht verändert, weil Männer eher die Tendenz haben, sich nicht zu verändern, im Gegensatz zu Frauen. Ich sage eher. Es gibt auch total Männer, die sich komplett umdrehen. Aber was hat das hier zu tun? Weiblich und wollüstig. Also das wollüstig kann man tatsächlich sagen, Gott hat seine Lust nach mir. Wie ein Mann Lust hat nach seiner Frau. So hat Gott Lust nach mir. Und das kann man tatsächlich sagen. Also das übersteigt manche vielleicht. Also sexuelle Lust in dem Sinne, dass Gott mich befruchten möchte. Und zwar mit seinem Wort. Weil er möchte, dass sein Wort in mir Frucht bringt. Dass das, was er für mich hat, dass das auch wahr wird bei mir. Sondern möchte der Mann eben auch, dass bei der Frau Frucht bringt, dass sie schwanger wird von ihm. Dass die Kinder damit rauskommen. Und die Weiblichkeit aber von dem her, Gott hat eben diese weibliche Seite, die Männer gar nicht kennen, die er eben auch weitergegeben hat. Das ist das, was wir dafür auch brauchen, was wir immer wieder auch sehen dürfen. Gott hat diese mütterlichen Züge auch. Und zwar die vollkommenen mütterlichen Züge, nicht bemutternd, wie es dann für viele Männer gerade auch sehr anstrengend ist, aber dass er wirklich diese Fürsorge hat, wie eine Mutter für ihr Kind, wie die Henne für ihre Küken. Das Bild bringt Jesus ja selber auf. Oder wir hatten es vor kurzem in der Losung, unter dem Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht. Das Witzige war, mein ehemaliger Gemeindepastor, der hat auf den Adler gedeutet und ich habe ihm gesagt, ich sehe da eher die Henne und er, das darfst du ja auch. Und ich sagte, ja, ist ja auch beides biblisch, von dem her passt es ja. Dann, Evet ist der Diener. Wir sind zwar Kinder Gottes, aber dadurch dienen wir ihm auch. Paulus war einer derjenigen, die total erkannt haben, wir sind Kinder Gottes. Und als Kinder haben wir die Autorität, in Gottes Namen aufzutreten, in Jesu Namen aufzutreten und alles und überhaupt und sowieso. Aber wir sind auch seine Diener. Paulus bezeichnet sich immer wieder als Diener. Und Martin Luther sagt es auch, ein Christenmensch ist ein Herr, ein freier Mensch, Herr über alle Dinge. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht, nicht aller Dinge. Wir dienen einander. Warum dienen wir einander? Jehonatan, weil wir die Gabe des Herrn haben. Wir haben den Heiligen Geist als Gabe, wir haben Jesu Opfer als Gabe, wir geben uns selber als Gabe für den Herrn hin. Wir haben Gott selber und darum können wir uns selber hingeben, ihm als Diener. Kratzt übrigens tatsächlich an der Oberfläche. Man kann tiefer gehen bei den Namen, aber sonst werden wir in 3 Wochen nicht fertig mit diesen Namen. Jetzt sind wir beim nächsten Vers. Vers 7. Von den Söhnen Elam, Jeschaja, der Sohn Athalias und mit ihm 70 Männer. Elam ist der biblische Name für Persien. Also der hebräische Name. Elam ist das Hochland und das ist auch in diesem Buch dann vermerkt. Später ist das auch zum Personennamen geworden für Leute, die aus diesem Land kommen. Aber das Hochland, von dort sind wir. Unsere Heimat ist nicht hier unten, sondern da oben. Und nicht nur das, wir sind zwar hier unten noch mit unserem Körper, aber im Geist sitzen wir schon mit Jesus in den himmlischen Adern. Epheser 2. Vers kann ich hier nicht mehr genau sagen, es ist aber irgendwo in den Anfangsversen, noch vor Vers 8. Zumindest vor Vers 14. Da auf alle Fälle davor. Jesaja. Jesaja ist eine Variante für Jehoshua oder Jeschua. Der Herr rettet oder der Herr hilft. Denn das ist Gott. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er ist der Sohn des Athalia, das heißt, der Herr bedrückt. Moment. Ich dachte, er hilft. Ja, aber er betrübt auch. Da bin ich mir bei der Bibelstelle leider nicht mehr sicher. Ich habe die Stelle nicht so schnell gefunden bei der Vorbereitung. Der Herr verstößt nicht, aber er betrübt wohl. Das bedeutet, er betrübt uns da, wo wir nicht mit ihm in Übereinstimmung sind. Dort, wo ich meine eigenen Wege gehe, da muss Gott mich betrüben, damit ich dann wieder die Freude suche, die in ihm steckt. Aber das geht halt dann, dass ich dann wieder suche, okay, Jesaja, ich suche Jesus, ich suche das Heil Gottes in Jesus. Vers 8 von den Söhnen Schephatja. Schephat heißt richten, also der Herr richtet. Er schafft Gerechtigkeit. Er schafft Recht. Er macht alles aufrecht. Er macht es so, dass es ihm entspricht. Und dann sollen wir sehen, Sebadja, der Sohn Michaels. Und mit ihm 80 Männer. Ich habe es hier mir zum Glück aufgeschrieben. Sebadja, der Herr schenkt. Gott schenkt uns so viel, also er richtet, aber er schenkt auch. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16 oder Römer 8, 31, 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott wieder für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Gott schenkt uns. Und dann können wir tatsächlich dann sagen, Michael, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott, dass er uns so beschenkt? Antwort: Niemand. Der Teufel versucht es, er kopiert. Und alles, was Gott schenken will, schenkt der Teufel auch in gewisser Weise, aber mit Hintertürchen. Dann Vers 9 von den Söhnen Joab, Obadja, der Sohn Jechiels, und mit ihm 218 Männer. Joab heißt, der Herr ist Vater. Denn Gott ist unser Vater. Und da dürft ihr selber noch mal gucken, was eigentlich den Vater im Orient ausmacht. Das ist so viel mehr als bei uns im Westen. Der Patriarch, das ist der, von dem alles abhängt. So ein Vater ist Gott. Also von den Söhnen Joab, Obadja. Obadja heißt Knecht Gottes oder Knecht des Herrn. Das haben wir vorhin ja schon gehabt mit dem Diener sein. Aber es kann auch bedeuten, der Herr dient. Denn, also das ist jetzt besonders das Thema im Markus-Evangelium, Jesus ist in diese Welt gekommen als Diener. Und der Spitzensatz davon ist in Markus 10, als der blinde Bartimäus zu Jesus kommt. Also der lässt sich ja nicht kleinkriegen von den Leuten, die um ihn herum sind und sagen, sei still, sondern er brüllt weiter, bis Jesus sagt, ruft ihn zu mir. Und dann lässt er seinen Mantel fallen, weil er weiß, den brauche ich nicht mehr. Das ist nämlich sein Blindenmantel gewesen. Und er geht hin Und Jesus fragt ihn, Jesus, der, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht, aus dem Weihnachtslied. Und dieser allmächtige Gott steht vor diesem blinden Bettler und fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Wow, das fragt Gott dich auch. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und da finde ich nochmal ganz toll, Bartimäus ist total egoistisch. Weil eigentlich könnte er doch sagen, Herr, dass du Israel von den Römern befreist. Herr, dass du den Weltfrieden schenkst. Nee, Bartimäus sagt, Herr, dass ich sehen kann. Er hat den Blankoscheck und könnte das alles sich wünschen. Aber er hat diesen gewissermaßen egoistischen Wunsch. Du darfst auch egoistisch sein. Dass Gott dir Dinge schenken darf in deinem Leben. Weil Gott auch dir dient. Und dieser Obadja ist der Sohn Jeriels. Jeriel heißt Schatz Gottes. Zum einen sind wir Gottes Schatz. Wir sind dieser Schatz im Acker, von dem Jesus spricht. Für den Jesus selber alles dahin gegeben hat. Geht zuerst gar nicht so groß darum, dass wir das alles machen, sondern dass Jesus es getan hat. Und dann aber auch, Gott hat einen unglaublich großen Schatz, den er uns gibt, auf den wir Zugriff haben, weil wir im Himmel sitzen mit ihm. Dann, Vers 10. Von den Söhnen Bani, Shelomit, der Sohn Josifjas, und mit ihm 160 Männer. Bani heißt erstmal gebaut. Warum? Weil wir das Haus Gottes sind. Eben jeder einzelne Christ ist der Tempel. 1. Korinther 6. Die Gemeinde vor Ort ist der Tempel. 1. Korinther 3. Und die Gemeinde durch Raum und Zeit ist der Tempel. Epheser 2. Wir sind gebaut. Wozu sind wir gebaut? Shelomit. Das kommt vom Wort Shalom. Das ist der Frieden. Frieden, aber auch Wohlergehen. Also alles, was ich brauche, dass es mir gut geht. Nicht, dass es mir zu gut geht, dass ich Gott vergesse. Aber auch nicht, dass es mir so schlecht geht, dass ich sage, ich kann mich nicht auf Gott verlassen, ich muss es selber machen. Aber es geht mir gut. Und ich habe so viel, dass ich noch anderen abgeben kann. Das habe ich übrigens auch dann, wenn es nicht unbedingt für mich so aussieht. Ja, da ganz schnell ein bisschen dann auf das Thema geben und auch gerade Geld geben. Der Geldbeutel sitzt bei uns ganz fest. Weil wir immer sagen, ja, die Kirche will so viel Geld von mir und so weiter. Dann zu sagen, Gott will nicht das Geld von mir. Er sagt nur, gib das Geld ab, das mir gehört, dass ich dann für meine Gemeinde einsetzen kann und vertrau mir, dass die 90%, die du jetzt noch hast, dass die ausreichen, dass du anderen Leuten noch davon abgeben kannst und für dich genug hast. Und da, wo wir geben, mit dem treu sind, was Gott uns gibt, und es so weit geben, dass wir sagen, okay, das geht jetzt weiter, auch wenn wir nicht wissen, was die Leute damit machen, sagt Gott, du bist treu damit und ich kann dir mehr geben, ich kann dir mehr anvertrauen. Deswegen nämlich der Sohn Josifjas. Josifja heißt, der Name Josef steckt da drin, der Herr wird hinzufügen. Er fügt mehr und mehr an Wohlergehen hinzu. Übrigens, der Frieden kann am Ende auch Gesundheit heißen. Steckt alles mit drin im Frieden. Und am Ende heißt es von Jesus, einmal im Alten Testament, in Jesaja 9, er wird der Friede sein. Und in Epheser 2, Vers 14 heißt es, er ist unser Friede. Er ist der Friede. Der, von dem übrigens Gideon in Richter 6, 24 sagt, der Herr ist Friede. Gehört alles zusammen. Vers 11. Von den Söhnen Bebai, Zecharia, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männer. Also, Bebei ist ein früherer Mensch, der erste, und dann kommt der nächste Bebei, eben, der Sohn Bebeis, das ist dann eben der Vater direkt. Bebei heißt, Vater ist der Herr, also der Herr ist Vater. Also wie Joab eigentlich, bloß von einem anderen Wort her. Aber dann nochmal dieses, das väterliche Gott. Das väterliche Gott, das väterliche Gottes. Wie Gott als Vater zu uns ist.